Was? Habt ihr jetzt den Aluhelm schon auf? Okay, ich fange jetzt an, ja? Die Nordkrise. Gibt Punkte. Arten sterben. Und trotzdem finden 59% der Menschen in Deutschland, Umweltschutz ist wichtig. Aber mit ein bisschen Skepsis bitte. Und warum? Weil Umweltschutz in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch mit Verzicht verbunden ist und mit den ganzen Verboten und mit den Einschränkungen und den hohen Kosten. Ich sag's gleich dazu, ich habe seitdem übrigens keine Heizung mehr. Aber egal, Kommunikation muss auf jeden Fall mit Angst gepaart sein, damit auch viele Menschen richtig in ihre Ohnmacht fallen. Und vielleicht liegt da einfach das Problem. Wie kann ich den Schutz ohne Druck organisieren und über Beziehung gehen? Und da kommt was ins Spiel, wo ich sage, Leute, das wird immer noch unterschätzt. Wildnispädagogik, Naturpädagogik, Umweltbildung. Und warum lacht ihr darüber? Das ist kein Freizeitprogramm. Und das ist auch nicht nur ein Projekttag am Lagerfeuer. Wenn wir Menschen nur schützen können, was wir kennen, warum lernen wir es dann einfach nicht während der Freizeit? Auf Grundlagen. Und dann können wir über Klimakrisen reden, über Biodiversitätsverlust und über diese ganzen gesellschaftlichen Spaltungen und trotzdem zusammen dasitzen und uns einfach unterhalten. Und dazu freue ich mich, heute Laura zu begrüßen von der Moosgrün Akademie, die einen Lernort in Niedersachsen geschaffen hat, der diese Arbeit verbindet. Wissen, Erfahrung und Haltung. Herzlich willkommen!
Oh Gott, das war aber eine Einleitung. Auch fulminant. Dankeschön. Moin.
Moin.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Tausend sagt übrigens Glück auf.
Ja, die alten Bergwerksleute da, ne?
Ja, aber das passt so mit den Helmen nicht mehr so richtig mit meiner Haarfrisur.
Ach so, ich dachte, der Helm passt nicht über den Aluhut.
Ja, so, da sind wir doch heute. Wir sind doch in der Verschwörungstheorie. Nein, Quatsch. Ja. Aber ich fand, also du warst ja eben schon voll im Naturschutz- und Kommunikationsmodus. Das fand ich eben gerade so einen schönen Satz, den du gesagt hast, ne? Das mit dem an einem Tisch sitzen. Das fand ich gerade, genau darum geht's, ne? Und ich finde es so cool. Ich weiß heute schon, wir werden garantiert 5 bis 10 Themen haben, wo wir voll anderer Meinung sind. Und ich freue mich so krass drauf, weil wo kannst du das noch machen? Ne? Wo hast du das noch, dass du, wie du eben gesagt hast, mal mit auch völlig anderen Meinungen an einem Tisch sitzen kannst und danach bist du immer noch Freunde. Ne? Das gibt's echt selten heutzutage.
Auf jeden Fall. Also sehe ich ganz genauso. Wir hatten ja vornherein schon gesprochen und haben schon gar nicht so richtig gewusst, wo fangen wir jetzt an? Geht mir jetzt über Bildungsreform, über angewandten Naturschutz vom BNE oder was hat man alles noch so? Ich hatte ja das Wort Pflanzenfaschismus in den Mund genommen.
Ja, herrlich, aber herrlich.
Ja, fang erst mal an. Also Laura, ich würde mich übelst freuen, wenn wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie haben wir uns kennengelernt und was machst du so? Und was ist das erste Thema, was dir dazu einfällt, zu der Einleitung, die ich jetzt gerade gesprochen habe? Und ja, fang gerne mal an.
Ja, voll gern. Also, wie haben wir uns kennengelernt? Du bist in meine Instagram-Welt gehüpft. Ich habe dich nämlich, bevor du noch in unsere Fortbildung bist, zu der ich gleich komme, habe ich dich schon gesehen in diesem wunderbaren weltweiten Internet und habe immer gedacht, ach, was ist das denn? Was ist das denn für eine? Die macht so tolle Sachen da draußen und irgendwie, die ist spannend. Und ich finde, du hast ja auch so ein Talent, die süßesten, hübschesten Reels und Stories zu machen, wo man gleich denkt, ja, ich glaube, ich will auch im Wald schlafen. Und ich bin ja überhaupt nicht der Typ im Wald schlafen. Und da war ich schon ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Und dann auf einmal hast du dich bei uns in einer Nature Journal Kursleiter-Fortbildung angemeldet, bei der Tina und mir. Tina war ja letztes Mal oder vorletztes Mal, weiß ich gar nicht, bei euch. Und dann warst du plötzlich da. Und dann waren wir plötzlich ein Nature Journaling-Team irgendwie alle und haben ganz viel zusammen gelernt und ganz viel geforscht. Und da bist du jetzt ja auch noch immer noch dabei. Genau. Und irgendwie war das eine gute Sache, ne?
Ja, oh, ich wusste gar nicht, dass du vorher schon geguckt hast. Fühle mich gleich ein bisschen geblümelt.
Doch. Ja, du bist einfach, also du bist echt wirklich ungelogen. Ich finde die Ästhetik und das Storytelling deiner Präsenz da ist so schön natürlich und genau entgegen diesen beschissenen, da sind wir schon fast im Thema, Entschuldigung, Schimpfwort ist egal, muss jetzt sein, aber entgegen diesen Trends dieser 1-Sekunden-Schnitte. Und das fand ich bei dir so schön. Du hast auch tolle dynamische Schnitte drin und sowas, aber deine Reels erzählen halt wirklich kleine tolle Geschichten, wie du draußen bist. Und ne, wo du gerade eben in deiner Einleitung über Naturschutz sprachst, über diese ne, Naturverbindung, über dieses, dass es nicht nur ein Randthema sein soll, genau das machst du ja. Du bringst es auf ganz einfache Art und Weise Leuten nahe, wie toll dieser Planet ist, auf dem wir leben. Und deswegen, ja, war ich gleich ein bisschen verknallt. Es war so.
Das wird süß. Also willst du überhaupt wissen, warum ich mich zu der Ausbildung gemeldet habe?
Bitte. Hau raus.
Ich journal ja ganz anders, habt ihr ja schon mitbekommen. Ja, ich bin ja eher so Geschichten schreiben und Gefühle. Und ich fand einfach dieses Mentoring dahinter so spannend. Ich dachte, endlich macht mal jemand was zum Thema, wie stelle ich mich gut dort vorne hin? Weil das überall in den ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ich bin da immer rausgegangen, habe gedacht, naja gut, das hätte ich jetzt irgendwie ja eventuell auch anders lernen können. Und aber schön, dass ich jetzt quasi Wildnispädagogin bin und Wildkräuterpädagogin bin und Pilzcoach etc. Aber hinten hat mir das Wort Pädagogik, das hätte ich auch immer noch streichen können.
Danke. Ja, Amen. Also ich bin gläubig. Ja.
Das war für mich tatsächlicherweise der Grund. Und ich habe das dieses ganze Setting dahinter versucht, umzuswitchen auf meine Kurse. So ganz allgemein. Und das fand ich wirklich unheimlich wertvoll, weil auch jetzt gerade bei der Wildnis- und Naturpädagogik 2-Ausbildung, du hörst trotz allem immer noch so viel zu und kommst ganz selten dazu, mal eigenes Konzept zu schreiben und so weiter. Ja, okay, jetzt ganz kurz. Deswegen habe ich mich übrigens angemeldet. Ich kann es auch nur empfehlen. Also wer da immer noch der Meinung ist, er hat einen total großen Wissensschatz und will jetzt gerne so ein bisschen lernen, wie ich diese Pralinchen da backe, die andere essen und sagen, oh, das schmeckt aber gut. Also meldet euch gerne an. Kann ich wirklich, ja, habe ich gerade schon mal gesagt. Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Aho.
Aho.
Ja, zurück zum Aluhut-Thema. Ich hau noch mal die Knackpunkte raus. Klimakrise, ja, Artensterben, Pflanzenfaschismus und ich finde vor allen Dingen ganz viel Angst und Ohnmacht. Und ja, wie fühlst du das, Laura? Das würde mich wirklich mal interessieren, was du da vielleicht in deiner Bildungsarbeit selber, wie formuliere ich das, so ein bisschen als störend auch empfindest oder sagst du, nee, das braucht's auf jeden Fall?
Also, ich möchte das total gerne mit deinem wunderbar lieben Werbestatement eben nochmal verbinden. Denn ich finde, das, was du eben gerade über unsere Fortbildung gesagt hast, das passt perfekt zu dem Thema jetzt. Du hast gesagt, bei der Fortbildung lernt man, wie man mit Menschen so kommuniziert, bezogen auf was auch immer für ein Thema man da vermitteln möchte, sodass sie sich wertgeschätzt fühlen, angenommen fühlen und die Möglichkeit haben, überhaupt sich neuen Themen zu öffnen. So, was hat das jetzt mit Klimakrise, Naturschutz, bla bla zu tun? Ja, ich sehe das auch so, es ist dramatisch, da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist hier gerade die Kacke am Dampfen, sozusagen, auf unserem Planeten. Und genau, aber das passiert jetzt gerade. Es geht leider so eine Schere auf der Kommunikation. Und zwar finde ich, und da hatten wir beide auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, es wird immer extremer, dogmatischer, fast religiös. Ne? Gerade so die Umweltschutzbubble oder die, was auch immer, die vegane Bubble, ist ja auch egal. Also egal welche Bubble, egal für was man brennt, ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile Tenor, dass man, wenn man für irgendwas brennt, dann muss man maximal religiös darin sein und muss aber auch drastisch, fast asozial, nenne ich es jetzt mal, also im Sinne des Wortes, ne, nicht sozial, kommunizieren. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nicht schnallen, dass ich so niemanden überzeuge. Ich kann so Menschen einschüchtern und ich kann so Menschen dominieren und ich kann so Menschen, die vielleicht total am Rande sind und sich selber auch sehr ungerecht behandelt fühlen, so kann ich die vielleicht gewinnen, ne? Siehe AfD, das ist genau die Strategie der AfD. Aber genau das, also Leuten helfen zu fühlen, warum mein Thema wichtig ist, schaffe ich so nicht. Und dafür brauche ich ein Verständnis davon, wie Lernen, wie Bildung funktioniert, wie Kommunikation funktioniert. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch bei diesem krassen, krassen Naturschutz, crazy Kram, der da jetzt gerade abgeht teilweise, wo es immer extremer wird. Und das hast du ja auch eben angeteasert. Ja, also da würde ich mir eine andere Art der Kommunikation wünschen und lieber den, also ich mag immer gern den Leitsatz, mache es sexy. Also es muss nett und toll werden, weißt du? Es muss witzig werden, es muss spannend sein, es muss flauschig und kuschelig für mich wirken, damit ich mich in dieses Bett reinlegen will. Weißt du, ich will mich doch nicht in so ein Dornenkackbett legen, wo alle sagen, das ist grauenvoll, wir müssen schwarze Masken tragen und, keine Ahnung, alle Pflanzen abfackeln, die nicht hierher gehören. So funktioniert es nicht, ne?
Ja, na, vor allen Dingen, na, es war aber total wichtig. Ich finde das ja auch, stell dir jetzt mal vor, da kommt jemand zu dir und, ich meine, wir haben es in den anderen Folgen schon gesagt, ich bin ja, wir haben Tiere und wir essen die. Henry hat einen Hund, hat auch Tiere und ist überzeugter Veganer, nehme ich jetzt mal an, in den meisten Fällen. Henry, in den meisten Fällen, immer?
Ja, es gibt, also wenn ich es mir aussuchen kann, gerne vegan. Ansonsten nehme ich auch ganz selten mal die vegetarische Alternative. Ja.
Danke dir. Aber das nimmt ja dann, wenn du so radikal auf Leute zugehst, da kommt doch erstmal so eine Wand dazwischen. Da fährt doch alles runter. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn jemand wirklich so krass reinkommt und mir einfach seine Meinung aufdrückt, nach der ich teilweise auch noch nicht mal gefragt habe, ob ich die jetzt gerade hören möchte. Und ich glaube, dass es da total wichtig ist, in so eine Fragenkommunikation auch reinzukommen. Ja? Ja, ich mache das vielleicht darum, aus dieser Ich-Perspektive. Ah, oh, da habe ich den Henry ja damals auch gesagt. Mensch, ich habe jetzt lange vegan gelebt. Ich habe da irgendwie jetzt auch noch so ein Thema damit bekommen. Ich habe mir da Gedanken gemacht über die Kokosnüsse, über die ganzen Plantagen. Dann war auch noch ein Bekannter von mir in Südamerika, der mir dann erzählt hat, was da unten alles abgeht, damit wir hier jedes Produkt Veggie essen können. Und da bin ich auch wieder so ins Nachdenken gekommen. Aber der ist nicht zu mir gekommen und hat mich dafür verurteilt, sondern der hat mir erstens eine Geschichte erzählt und hat zweitens einfach seine Meinung dazu geäußert. Und das hat mich dann wieder zum Nachdenken gebracht. Aber trotzdem ist doch der vegane Gedanke cool. Also ich finde das schon wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wie dieses Tier gelebt hat. Weil ich liebe Tiere. Die sind so süß. Und auch Hühner. Meine Güte, wie lustig diese Dinos da hin und her stapfen auf einem Bein. Und oder die Schafe, ne? Wie witzig die rülpsen. Das weiß ja kaum jemand. Die stehen einfach da, batschen so. Und das ist einfach witzig. Und da komme ich auch nicht auf die Gedanken, die da in so eine 50 Quadratzentimeter Box, das ist jetzt übertrieben, ich weiß, aber einzusperren. Und dann zu sagen, ja, na, morgen ist mir egal und wie es dir geht und dann esse ich dich da so für 1,50 € das Kilo. Ja, wenn du dieses Tier kennst, da gehst du ganz anders damit um. Na, und Henry sagt halt, oh nee, Pflanzen. Obwohl ich wieder sag, die haben auch eine Lebensqualität, die haben auch einen Nutzen davon. Aber warum muss ich immer auf Leute zugehen und denen so radikal meine Meinung rausballern? Ich kenne tatsächlich niemanden, der alleine die ganze Weisheit der Welt gelöffelt hat. Niemanden. Ja. Da sind wir wieder beim Gruppengedanken.
Dazu muss man ja auch nochmal differenzieren. Dieses Argument, Tiere, Pflanzen haben auch Gefühle, kenne ich ja auch. Ist auch so, überhaupt keine Frage. Aber von irgendwas muss man ja leben. Und der Veganismus per se richtet sich, zumindest so nach meiner persönlichen Definition, da kann sich ja jeder auch nochmal seine ganz persönliche Meinung drüber bilden, richtet sich ja gegen das Essen von Fleisch, sondern gegen die Qual und die Ausnutzung und den Umgang mit anderen Lebewesen auf einer ganz furchtbaren, dominanten Art und Weise, ausbeuterischen Art und Weise. Darum geht's ja. Also ich glaube, es gäbe diese Bewegung Veganismus nicht, wenn grundsätzlich ein, ich nenne es jetzt mal ein natürlicher, ressourcenorientierter, nachhaltiger, auf Augenhöhe geschehener Fleischkonsum existieren würde. So, weißt du? Darum geht es mir jetzt persönlich, um jetzt einfach auch nochmal auf dieses Thema einzugehen.
Ich habe es ja nur als Beispiel genommen, aber sind wir wieder bei dem Thema Augenhöhe. Weiß nicht, wie Laura das sieht, aber ich finde genau, das ist ein absolut wichtiges Schlagwort. Auf Augenhöhe kommunizieren und handeln.
Ja, genau. Und ich fand tatsächlich gerade Henrys Gedankenexperiment total schön. Also das ist, danke dafür. Das nehme ich mir auf jeden Fall nochmal mit. Ich möchte da nochmal, da werde ich nochmal heute Abend drauf rumdenken, auf deiner These, ne, dass die Welt dann wahrscheinlich das gar nicht bräuchte. Und ich glaube, das ist auch genau so ein Punkt. Ich hab heute gerade einen Podcast beendet zu hören, der 2 Stunden war. Und es ging da ganz viel. Eigentlich ging es um so digitale Medien und Sucht und so. Und da ging es aber, das passt gerade so gut, um das Thema Bedeutung, also Meaningfulness im Leben. Und dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, in der wir unter anderem ja durch digitale Medien gerade die jüngeren Menschen gar keine Bedeutung mehr für sich selber im Leben sehen. Sie haben das Gefühl, ich habe überhaupt keinen Sinn mehr, hier zu sein. Und ich glaube, auch so etwas führt dann dazu, dass man sich halt irgendwelche, ich übertreibe jetzt, Extremrichtungen suchen muss und auch darin dann extrem leben möchte, damit man irgendeinen Sinn verspürt. Ne, weil man ist ja nicht mehr draußen in der Natur, man macht ja sonst nichts mehr, man sitzt da und konsumiert nur noch irgendetwas und wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Und ich glaube, auch das, Henry, wie du sagst, ne, alles ist schrecklich um einen rum, ich werde gar nicht mehr gebraucht, was mache ich ja, dann suche ich mir jetzt die extremste Richtung aus, damit ich dann da irgendeinen Sinn verspüre und dann da natürlich maximal aggressiv und provokant da mich darstellen kann und meinen Sinn finde. Und wie du sagst, ich glaube auch, wenn Menschen mehr Dinge selber machen würden und mehr selbst herstellen würden und mehr selbst erleben würden und so wie du gesagt hast, mehr, ne, zum Beispiel erleben würden, diese Tiere, die ich da esse, jetzt, ne, vom Discounterladen, ne, wie leben die, wie riechen die, was machen die, vermissen die ihre Familie, dann würde ich erstens viel mehr Lebensmittel wertschätzen, zweitens gar nicht mehr so radikal kommunizieren müssen, weil ich mehr diesen ganzen Sinn und alles dahinter verstehe. Und ich glaube, dann hätte ich wieder mehr Sinn im Leben und müsste mich da gar nicht so reinbegeben in diese crazy Richtung. Also von daher sind wir da auch, glaube ich, ganz viel bei diesem Sinnthema und dann auch wieder bei diesem Thema, Susi, was du in der Einleitung sagtest, dass sowas wie Natur-Wildnispädagogik genau dieser Schlüssel dazu ist, dass wir wieder Menschen zeigen können, du kannst einen Sinn auf dieser Welt haben, du musst nicht dir irgendeine Extremthese aussuchen, die du dann extrem vertrittst, sondern du kannst erstmal spüren, das ist okay, du bist wichtig hier auf diesem Planeten und für das, was hier nun mal ist oder eben nicht ist, ne?
Ja, durch diese Erfahrungen, weil du jetzt gerade nochmal auf die Umweltpädagogik eingegangen bist, die Wildnispädagogik, wenn ich jetzt so viele Dinge selber mache, wo du jetzt erwähnt hast, wie wichtig das ist, um diese Erfahrung zu sammeln. Ich mache das ja auch nicht in meinem ganzen Alltag. Also ich werde nicht jedes Mal jede Kette selber machen, jedes Tier komplett auseinandernehmen, das alles selber herstellen. Das ist ja auch so meiner Meinung nach trotzdem in einer so urbanisierten Welt, in der wir leben und abhängig davon sind, ein bisschen Utopie. Wenn ich es aber mal gemacht habe, was ich dann für einen Erfahrungsraum selber sammle, in meine Selbstwirksamkeit komme und das so sehr schätze, was es bedeutet, so ein Produkt selber herzustellen, wie viel Zeit das kostet, welche Ressourcen ich dafür benötige. Das macht dich ja im Endeffekt unheimlich dankbar für alle, die sich die Zeit nehmen. Und dann gehe ich ja auch in die Ressourcenvermeidung rein, wo ich sage, hey, ich kaufe mir jetzt nicht jeden Tag eine Sache. Und da fängt ja auch schon Umweltschutz an. Also für mich zumindest. Es gibt viele Dinge, wo ich sage, die muss ich nicht regelmäßig konsumieren, weil ich es selber mal gemacht habe. Das fängt beim Gerben an. Man kann das machen. Ich bin persönlich der Meinung, es gibt gute Gerbereien, die das machen. Ich weiß jetzt, was es für einen Aufwand bedeutet. Und dann weiß ich auch, wenn mir ein Schaffell für 15 Euro angeboten wird, dass das definitiv nicht nachhaltig hergestellt wurde. Das schafft keiner.
Ja, genau. Das ist so Lebenskompetenz, ne? Da haben wir jetzt wir sind halt total privilegiert, ne? Wir sind ja auch, also wir sind ja auch alle noch eine Generation, die anders ist als die, die jetzt halt irgendwie 25 sind, ne? Oder 20 oder was auch immer. Da haben wir halt das Glück, dass wir das alles noch ausprobieren durften, eine Kindheit hatten, nehme ich jetzt auch mal bei euch an, wo wir viel draußen waren, wo wir viel in und mit der Natur erfahren durften und selbst erleben durften. Und wenn ich jetzt an die Jüngeren denke, die haben halt diese Chance gar nicht, ne? Also die wachsen in einer Welt auf, wo das nicht mehr so ist. Die kriegen das alles nicht mit und die kriegen maximal in der Schule von irgendeinem alten Knacker da gesagt, hier auf den Kopierzettel, guck mal, so wird ein Schwein geschlachtet. Scheiße, lass mal, ne? Oh, Entschuldigung, darf ich wahrscheinlich sagen, könnt ihr piepen. Egal, Entschuldigung, das passiert bei mir. Ich glaube, da müssen wir oder dürfen wir Erwachseneren, ein bisschen Erwachseneren, noch mehr über den Tellerrand denken. Weil wir haben halt das Glück, wir haben das alles mitgekriegt. Und die sind in so einer anderen, krass anderen Welt. Und das ist einfach, das können wir uns gar nicht vorstellen. In was für einer unsozialen, unlebendigen Welt die sind. Also deswegen, ja, eigentlich dürftest du in Schule gar nicht Schule machen, sondern müsstest erstmal 4 Jahre lang wer bin ich und was ist dieser Planet um mich herum machen. Und ich finde auch sowas wie bei einer Schlachtung dabei sein, das sollte eigentlich jeder machen mal. Weil ich weiß gar nicht mehr, wer es vorhin von euch gesagt hat, aber das ist genau auch mein Leitsatz, wenn ich mir das selber nicht zumindest angucken kann und dann, also dann kann ich es auch nicht essen. So, und das ist zum Beispiel bei mir so, ich habe mich entschieden, ich esse kein Fleisch mehr. Ich versuche Milch zu vermeiden, genau aus den Gründen, weil ich weiß, ich kann das nicht. Ich könnte es gar nicht selber. Das wäre eigentlich das finde ich das Beste, wenn man entscheidet, ich kann das selber, dann kann ich es auch essen, so wie du sagst. Aber ich habe halt auch jetzt gemerkt, nee, auch allein, sogar wenn ich weiß, hier mein Bauer aus dem Dorf, der ist ganz toll und nett und der hat das eine Rind dahin gebracht und der ist wirklich dabei bis zum Schluss, die bleiben da nicht über Nacht und alles. Und ich trotzdem, der Gedanke bricht mir das Herz, weil ich einfach, so kann ich einfach nicht. Ich finde, dann muss man das auch, darf man das auch so entscheiden. Und ich finde das, aber das müssen wir den ganzen jungen Menschen irgendwie erstmal, das kriegen die alles gar nicht mehr mit. Und irgend so eine Horror-Doku auf YouTube gucken, bringt da auch nichts. Das musst du in echt sehen. Und ich meine jetzt nicht den Horror-Schlachthof dann da sofort, sondern es geht ja ums Normale, wo es noch gut gemacht wird, das sich auch mal angucken. Und das müssen wir den Leuten wieder ermöglichen. Das kriegen die alle gar nicht mehr mit.
Ich fand es jetzt auch nochmal ganz interessant. Du hattest es ja auch so gesagt, die leben in einer krassen Welt. Ja. Das heißt, eigentlich, wenn man so nimmt, ist es ja auch eine Art von Extremismus. Ja. Also es ist halt ein extremer Konsum. So.
Ja.
Und jetzt, und nur mit dem Unterschied, dass die Lebensweise dieses Extremismus als gewöhnlich bezeichnet wird.
Ja.
So,
ja.
Und jetzt über ein Zeug mal einen Extremisten von einer anderen Meinung, das ist schwer, das ist nicht so einfach, das braucht Zeit.
Genau.
Und ich glaube, was man machen kann, so wie du es ja auch gesagt hast, ne, also die Schere geht ja auf, wir schaffen durch diese extremistischen Formen und Ausdrucksweisen, die wir gerade so vorfinden, halt eher Fronten, anstatt wir irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir da an einen Tisch kommen. Und wir brauchen, glaube ich, gute Vorzeigeobjekte halt einfach, ne? Dass man offene Arme präsentiert und sagt, so, lass uns darüber reden, so an welchen Stellen kommen wir zusammen. Wir brauchen nicht 100% Naturschutzextremismus sozusagen,
aber
wir brauchen eine Kultur, an der jeder ein Bewusstsein hat, was er da tut und eine Möglichkeit findet, in seinem Rahmen auch seinen Beitrag zu leisten für Umwelt- und Naturschutz meinetwegen. So, und ich glaube, wir brauchen viele kleine aktive Beiträge und nicht eine kleine Masse an Extremismus. So.
Ja, das hast du richtig schön gesagt. Das trifft gerade voll mein Herz. Finde ich total cool.
Oh.
Und ja, wirklich, ehrlich. Also das mega schön ausgedrückt. Total super. Und was ich gerade noch ergänzen wollte, ich glaube auch da, Menschen zu helfen, sich eine möglichst vielfältige, viel perspektivische objektive Meinung bilden zu können, was ja nur mit diesen offenen Armen, die du gerade beschrieben hast, ne, geht. Ne? Nur wenn ich sage, ich will dich jetzt gar nicht überzeugen. Guck mal, ich zeige dir einfach mal eben mein kleines, was auch immer, wofür ich halt brenne. Und du guckst es dir an und ich will dich nicht überzeugen, guckst dir einfach an und dann gebe ich dir aber auch die Chance, dass du für dich abwägen kannst. Und ich finde, wenn wir einfach nur Menschen dahin bringen, welche Meinung immer es dann am Ende ist, aber dass sie die mal abwägen konnten und Pro und Contras sammeln konnten, weil das können auch alle gar nicht, also es ist nicht mehr, oft nicht mehr möglich. Du weißt ja auch gar nicht mehr, was ist jetzt hier, ne? Was ist real, was nicht, wo kann ich denn überhaupt mal gucken, und dann kommt immer gleich, ja Kacke, wenn ich jetzt zu dem Kurs hingehe, dann muss ich auch gleich, ne? Mein Horror ja immer, da muss ich auch gleich nackt im Matsch am Feuer sitzen und dann muss ich das so mitmachen. Aber genau dieses, dass man halt sagt, nein, du kannst kommen in deinen weißen Sneakern bei uns in den Wald und es ist voll okay und du musst gar nichts mitmachen. Du kannst am Baum stehen und einfach mal gucken, was wir tun. Und dann gehst du wieder und wir werden, ne, das ist, ich finde, das hilft halt, dass Menschen sich trauen und dann auch eine objektive Meinung bilden können. Und das, ich glaube, das ist schon viel wert. Und wenn es dann heißt, will ich nicht, weil, aber dann ist es wenigstens ein objektives will ich nicht, weil. So, nicht einfach nur dieses, ich habe gerade das Gefühl oder will ich halt nicht, Punkt. Das ist jetzt ja im Moment, ist ja die Gesellschaft genau so. Will ich nicht? Und dann fragst du, warum? Ja, weiß ich auch nicht genau. Ist halt blöd. Ja, also deswegen, ich finde da deine offene Arme-Pädagogik ganz hervorragend.
Dankeschön. Ja, also, nee, ich habe halt einfach damit auch wirklich gute Erfahrungen, ne? Also gerade jetzt auch einfach mal auf dieses Veganismus-Thema nochmal zurückzukommen, aber wenn, also du hast es ja vorhin auch, du hast es ja auch gesagt, ich muss den Leuten halt zeigen, dass die hier nicht in einem Dornbusch pennen, sondern dass das ein ganz gemütliches, kuscheliges Bett ist und dass die sich hier reinlegen können und was auch Sicherheit vermittelt. So. Und so geht's mir ja genauso, wenn wir andere Menschen zum Essen einladen zum Beispiel. Und die dann eben auch merken, ja, Veganer essen nicht nur Gras und Steine, sondern das kann auch richtig schmecken. So,
das ist weißt gut.
Du? Ja. Und dann darüber in die Kommunikation kommen oder vielleicht nachher so, ah, ist ja krass, ich glaube, ich möchte jetzt, wenn ich immer bei euch bin zum Essen, dann habe ich eigentlich das Bedürfnis, viel öfter fleischlose Gerichte zu essen, zum Beispiel. Ich brauche unbedingt die Rezepte. Und also, ne, also darüber sozusagen in die Kommunikation zu kommen, an einen gedeckten Tisch mit leckeren Sachen, der Kommunikation schafft.
Genau.
Und was auf dem Tisch präsentiert wird, das kann ja ganz unterschiedlich sein.
Ja, genau. Und wo es halt nicht so darum geht, dass ihr dann da steht und der erste Satz ist, ja, ihr kommt zum Essen, aber Achtung, es gibt kein Fleisch, sondern hey, ihr kommt zu uns zum Essen, wir haben euch lieb und wir machen euch was Leckeres. Punkt. Weil ich finde immer, das ist ja wieder dann dieses Extreme in alle Richtungen, ne? Die Fleischessenden kommen ja dann immer mit, ja, aber da gibt's dann schon Spanferkel, ne? Ist ganz wichtig. Ist genauso bescheuert wie, finde ich, wenn vegane oder vegetarische Menschen dann immer gleich, der erste, das ist ja immer so ein bisschen dieses Vorteil, ne? Der erste Satz ist dann immer gleich, ja, aber Achtung, es gibt kein Fleisch. Wo ich dann denke, nein, brauche ich gar nicht. Ist eigentlich gar kein Thema. Es gibt leckeres Essen, Punkt. Und ich kann vielleicht fragen, bist du allergisch gegen irgendwas? Aber genau das finde ich halt so schön. Wenn man einfach sagt, ich komm her, ich koche dir was Leckeres und dann gucken wir mal. Und es ist egal, es geht nicht darum, ob da jetzt Fleisch oder nicht Fleisch drin ist, sondern guck mal, das ist ein leckeres Essen. Weil ich glaube, genau diese Betonung auf, da ist jetzt aber kein Fleisch drin, dann sind ja schon wieder gleich alle anti. Weißt du, dann ist wieder gleich, was, du willst mir einreden, ich muss kein Fleisch essen.
Du willst mir mein Schnitzel wegnehmen.
Genau, genau. Und das ist, finde ich, so, das ist schon der erste Schritt, einfach das nicht mehr betonen. Ne, das ist, wir hatten das in der Schule mit dem Schulessen. Da war dann die Überlegung, okay, wir könnten ja mal ein oder zwei Tage dann kein Fleisch essen, also essen ohne, ne, was Vegetarisches bestellen. Und dann hieß es, ja, müssen wir das den Eltern ankündigen? Oh Gott, und da habe ich auch gesagt, hä? Was ist das denn für eine Diskussion? Also ich kündige doch auch nicht an, heute gibt es Essen mit Fleisch, Achtung, Achtung. Also genauso muss ich dann auch nicht ankündigen, Achtung, heute gibt es vegetarisch, fällt ja keiner vom Fleisch, hahaha, ne? Also, so, das, und das, dann haben wir tatsächlich gesagt, nö, machen wir nicht. Wir schreiben einfach nur die neuen Menüs den Eltern. Fertig. Wir schreiben einfach nur, Tag 1 gibt's das, Tag 2 und fertig. Nix, und es gab keinen Stress, nix, kein Gemecker. Und wir haben auch schon vorher gesagt, wenn Gemecker kommen, dann kann man ja sagen, ganz ehrlich, das ist ein Essen am Tag. Sie können dem Kind ja zu Hause dann noch das halbe Schweinsbein da servieren. Ist doch kein Problem so, ne, wenn sie das meinen. Und das fand ich dann total cool, dass meine Kollegen gesagt haben, nee, okay, machen wir so. Müssen wir jetzt nicht extra schreiben, dass da jetzt kein Fleisch drin ist. Was soll das? So, ne? Ja, aber das ist halt auch so einseitig.
Ich finde auch diese liebevolle Einführung in bestimmte Themen, dass das den Erfahrungsraum so sehr erweitern kann, dass du dir am Ende gar nicht den Kopf darüber machst, ob das jetzt vegan war, ob das jetzt fleischlos war oder auch auf so vielen anderen Ebenen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Kurse machen, wir fragen vorher ab, ob Unverträglichkeiten vorliegen, ob jemand irgendwas so gar nicht mag und sonst was. Und im letzten Kurs zum Beispiel, da haben wir Rehwild serviert und das andere Mal hatten wir Schaf serviert und parallel dazu eine vegane Alternative. Und ganz viele haben am Ende gar nicht rausgeschmeckt, sowohl beim Schaf als auch beim Reh, dass es Schaf oder Reh war oder dass es vegan war. Und wir haben es einfach nicht gesagt. Na, die Veganer haben halt nicht zum Fleisch gegriffen und die Fleischesser haben einfach zu Fleisch gegriffen, was sie sonst nie gegessen hätten. Ganz viele haben, ja, bei uns zumindest, ja, wir kommen ja nur aus den neuen Bundesländern, da gab das halt früher diese alten Tiere, die dann eben schon so intensiv nach diesem typischen Hammelgeschmack geschmeckt haben, wo die sagen, ja, essen wir nie und das habt ihr selber gehalten und viele Fleischesser haben trotzdem noch ein Thema mit der Jagd, weil da ja jemand mit einer Waffe durch den Wald zieht. Das ist für mich noch obskurer, also das verstehe ich ja persönlich, ich verstehe es nicht. Wenn da jemand mir das logisch erklären kann, das würde ich sehr gerne wissen wollen, weil ich finde eine Zwangstierhaltung meiner Meinung nach absolut viel brutaler als wirklich ein sauberer, guter, gesetzter Schuss, ethisch nach der heiligen Jagd. Und alle, die sich da so positioniert haben, haben nicht gewusst, was die am Ende gegessen haben. Und es hat allen geschmeckt. Und danach kamen die Fragen, was war denn das? Und da ist ein Erfahrungsraum geschaffen worden, wo jeder, finde ich auch immer ganz wichtig, einen Handlungsspielraum hatte, selber sich entscheiden durfte, nicht mitmachen musste, Wahlmöglichkeiten hatte und dann gesagt hat, krass, das hat ja richtig gut geschmeckt. Und wo ich sage, oh, das ist doch so viel mehr wert, als zu sagen, hier, wir kochen aber vegan. Ja, ja, genau. Also es gibt so viele vegane Gerichte, die ich auch als Kind bekommen habe, oder vegetarische Gerichte, hätte da niemand dahinter geschrieben, dass es vegetarisch ist. Also ich habe mir da beim Milchreis wenig Gedanken darüber gemacht. Und ich finde das auch so beim Wasser, dass da jetzt teilweise vegan draufsteht. Also ich weiß nicht, wenn Wasser vegan ist, trotz allem, ich meine, da sind ja trotzdem irgendwie Minerale, Reste, irgendwas drin. Wenn ich es jetzt hier zumindest aus dem Bach trinke bei uns. Ja, aber immer dieses drauf hinweisen, das ist jetzt vegan und dann darfst du dich da gut fühlen. Es ist Wasser. In all seiner Schönheit.
Also, ja, aber da sind wir bei der Bedeutungssuche wieder und bei dem Gefühl, dass wir bedeutungslos auf dieser Welt sind und dass wir keinen Sinn mehr haben. Genau das. Deswegen muss ich sogar im beknackten Wasser den Sinn meines Lebens suchen. Und das ist ja genau das. Und da müssen wir wieder an dem anderen Punkt ansetzen. Gib den Leuten wieder ein Ich-Gefühl, wie du vorhin gesagt hast, Selbstwirksamkeit, Selbstwert zurück. Gib ihnen das Gefühl zurück, was beitragen zu können, zu egal was, zu egal welchem Prozess. Und dann wird das ganze Thema, glaube ich, kein Thema mehr sein. Weil dann ist das nicht mehr nötig. Dann hast du deine Meinung, dann stehst du dazu, ist alles in Ordnung, du weißt, wer du bist, was du kannst, was du beitragen kannst. Und dann suchst du dir da deine Alternative aus und verurteilst keinen mehr dafür, dass der halt eine andere Idee da hat.
Oh. Henry, willst du noch was ergänzen? Sonst hätte ich noch eine Abschlussfrage für Laura.
Also ich hatte jetzt bloß die ganze Zeit überlegt, wir reden jetzt ganz viel über Veganismus und eingestiegen sind wir eigentlich mit Umwelt- und Naturschutz und Klimakatastrophen. Nun ist ja Veganismus auch ein Beitrag zum Umweltschutz, davon mal abgesehen. Wie schaffen wir das zu dem Thema nochmal? Also habt ihr da nochmal ein gutes Beispiel aus der Praxis vielleicht auch, Laura, dass du sagst, so zum Thema Umwelt- und Naturschutz, wie schaffst du da eine Kultur der offenen Arme,
Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich habe eine kleine Geschichte dazu. Die müsst ihr jetzt noch aushalten. Ist mir auch egal, ob wir die Folge jetzt sprengen. Und zwar darf ich ja auch für eine andere Online-Naturschule arbeiten. Und da schreiben die Leute Abschlussarbeiten und sollen sich dafür eine heimische Pflanze oder Tier aussuchen als Fokusthema. Und dann schreiben sie da ein Jährchen drüber, machen ganz tolle Lernangebote, dokumentieren die und fuchsen sich so richtig in dieses Tier oder diese Pflanze rein, lernen darüber ganz viel. So, und dann kam ich um die Ecke und hatte als eins meiner Markentiere einen Waschbär. Und ihr glaubt nicht, was dann passiert ist. Dann kamen nämlich ganz viele Menschen aus dieser Fortbildung zu mir, schrieben mir und sagten, das kann doch nicht sein. Ne, du bist hier Prüferin und jetzt hast du einen Waschbär als eins deiner Markentiere. Das geht doch nicht, das ist doch kein heimisches Tier und überhaupt. Und da habe ich dann auch gesagt, nein, genau deswegen habe ich einen Waschbär. Und das ist in meinen Angeboten immer so. Ich versuche, und das hat Susi vorhin auch so süß mit der Goldrute im Vorgespräch gesagt, ich versuche nicht, das auszureißen, auszumerzen, wegzukloppen, nur weil es nicht vor der vorletzten Eiszeit hier schon hier war, sondern irgendwer es eingeschleppt hat. Ich versuche den Menschen zu zeigen, all das, was um dich rum ist, das guckst du dir erstmal an in Ruhe und dann versuchst du erstmal mit einem Detektivblick alles zu finden über dieses Ding, um mal herauszufinden, warum ist es hier, wie lange ist es hier, was macht es hier, was tut es vielleicht auch Gutes fürs Ökosystem, was sind vielleicht die Probleme, und dann kannst du dir selbst eine Meinung bilden. Und nur weil, ne, das ist, finde ich, bei Waschbär so, bei allen Arten, die neu sind, was ist jetzt die Begründung, was ist der Maßstab zu sagen, der ist jetzt nicht heimisch, der ist seit Hunderten von Jahren hier und ein Teil des Ökosystems und sorry, wir sind auch schuld, dass er hier ist, ne? Und ich finde, das war genau das. Ich habe dann gesagt, ey Leute, genau das wollte ich. Ich präsentiere euch alle, die hier sind, alle Lebewesen. Und dann lasst uns gemeinsam offen drüber sprechen. Und das mache ich in meinen Kursen immer so, dass ich versuche, wirklich so offen wie möglich mit Menschen zu kommunizieren, dass jede Meinung okay ist. Und bei mir darf auch jede Meinung sein. Und ich lege da total viel Wert drauf, solange wir höflich und freundlich miteinander darüber sprechen, ist das okay. Und so gehen auch bei mir alle Menschen raus. Also das ist ganz klar bei mir, dass das alles darf sein, solange es freundlich und wertschätzend vorgetragen wird. Ne?
Darf ich die Geschichte mit der Goldrute doch noch erzählen?
Ja, bitte. Die passt ja perfekt auch dazu, ne? Weil das ist genau das wieder, wo jemand radikal reagiert hat. Ne? Und ich finde, das ist das hätte man anders lösen können.
Ich gehe jetzt von einem Shitstorm aus, aber ich traue mich das jetzt einfach. Das ist Mut.
Ja, du kannst es ja, einfach generell formulieren.
Ja, mache ich. Was du jetzt sagst, ich hatte das ja vor uns mit das Wort Pflanzenfaschismus in den Mund genommen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie schnell sich unsere Zeit wandelt. Und ihr habt das ja vor uns auch so schön formuliert, die Zeit ist am Ticken. Und trotzdem nicht radikal zu sein, finde ich, ist teilweise auch schwierig. Und wenn ich dann sag, diese Pflanze ist heimisch, ich mag schon das Wort heimisch übrigens nicht so, und die gehört hierher und die gehört nicht hierher. Also ich habe keine Landesgrenzen selber geschrieben. Ich darf dann auch nicht mehr essen, was irgendwo importiert wurde, hier konsumieren. Weil wir bringen immer irgendwas mit. Ja? Und wenn ich dann irgendwo hingehe und sage, das ist übelst gefährlich, das musst du ausreißen, und mich danach dann hinsetzt und sag, ich esse hier einen Döner oder einen Schnitzel und stell weder die Frage, wo das herkommt, noch sonst irgendwas, ja, oder setz mich danach im besten Falle in mein Auto und fahr 50 Meter weiter, um da auszusteigen, um dann in den nächsten Supermarkt zu stapfen und mir darüber dann keine Gedanken mehr zu machen, ob ich jetzt gerade hier im Monat Februar die Erdbeeren von sonst woher konsumiere. Ich bin da wertfrei, wo ich sag, hey, das geht uns allen irgendwann mal so. Wir sind nun mal nicht mehr dieses wandernde Volk. Wir haben so viele Skills verlernt und ich ziehe einen Hut vor wirklich den restlichen indigenen Völkern, die sich so gut auskennen, bei sich vor Ort mit Sachen leben können, die ich für mich einfach nur als kompliziert empfinde. Ich bin trotzdem in diese urbane Gesellschaft eingebunden. Ich arbeite, ich wasche Wäsche mit einer Waschmaschine. Das macht alles auf irgendeine Art und Weise einen Umweltschaden. Und um den Bogen zur Goldrute zurückzuspannen, ich kann mir die coolsten Apps holen und ich bin echt ein Natura-DB-Fan, ne? Aber gehen wir mal aufs Nature Journaling ein. Mein Mann beobachtet seit Jahren an der Goldrute Wildbienenorden. Das gibt's aber laut radikalen Pflanzenfaschismusgesetzen nicht, dass die Goldrute von Wildbienenorden besucht wird. Aber das wird sie in meinem Garten, weil ich's gejournalt habe. Ich sehe es. Ich frage mich, frisst sie? Aber wenn die immer und immer wieder kommen und dann da reinkriechen und das konsumieren und ich das beobachten kann mit einer Lupe, mit einer Kamera, dann kann ich für mich sagen, in meinem Garten beginnen die ersten Wildbienen auf die Goldrute zu gehen. Und wer bin ich, um einzuschätzen, ob das woanders auch stattfindet? Ich find's radikal. Natürlich ist es viel wertvoller, andere Pflanzen zu fördern. Und ich muss vielleicht nicht losziehen und sterile Orden kaufen.
Ja, und ich finde, da kannst du total schön wieder das, was du gerade sagtest, mit Henrys Idee der offenen Arme verbinden. Ne? Wenn wir Menschen befähigen, mit diesem neugierigen Blick durch die Welt zu gehen und wieder kleine Dinge wahrzunehmen, dann, ne, und das dann offen mit offenen Armen zu kommunizieren und offen miteinander zu sprechen, ich finde, dann haben wir das ja erreicht, dass wir Leuten wieder ermöglichen, über den Tellerrand zu schauen und wieder gemeinsam neue Lösungen zu finden, ne?
Ja.
Ja, und also ich finde auch unbedingt, dass man auch nochmal überlegen muss, also dieses Wort Extremismus ist ja irgendwie immer auch so negativ besetzt und trotzdem gibt es ihn ja. Also, und alles, was da ist, hat ja möglicherweise auch was Gutes. Also wozu ist denn Extremismus nützlich? So ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, dass das schon auch in erster Linie eine Möglichkeit ist, um ein bestimmtes Ziel zu weisen. So. Um Konsequenzen klar und deutlich auch zu formulieren. Ich glaube schon, dass wir auch eine gewisse Form des einladenden Extremismus auch brauchen, um Leute wirklich aufmerksam zu machen. Nun kann das aber, wie gesagt, nicht auf eine militante Art und Weise funktionieren. Aber ich denke denn zum Beispiel auch immer an den Yogi, sage ich jetzt mal, der da ganz asketisch sein Leben lang an einem Baum sitzt und sich eigentlich nur von Luft und Liebe ernährt und Meditation. Und der hat ja auch eine sehr extremistische Lebensweise. Und trotzdem wirkt der nicht gefährlich. So, und trotzdem inspiriert er möglicherweise andere Menschen jetzt nicht zu einer extrem asketischen Lebensweise, wie er sie führt, aber schon eine Lebensweise, die einen fragen lässt, was kann ich tun, um, ich sage jetzt mal, mehr Glück zu empfinden, mehr Verbundenheit zu empfinden, ja, dem Göttlichen etwas näher zu kommen. Um jetzt mal bei dem Beispiel Yogi zu bleiben. Und da dann sozusagen seine Schlüsse daraus zu ziehen, was kann ich tun, was liegt in meinem Ermessen, um einen Beitrag zu leisten.
Ja, aber wie du sagst, es ist dieser einladende Extremismus. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Das sollten wir so weiterverfolgen. Weil genau das ist nicht dieses, wie nennt man das, nicht dieses prophetische, allen um die Ohren hauende, du musst jetzt aber, überzeugende, sondern, wie du sagst, das finde ich so schön, dieses, ich bin einfach hier und ich bin das beste Beispiel und strahl einfach für mich und bin einfach da und wenn du dabei sein möchtest, bist du herzlich eingeladen und wenn nicht, ist es auch okay. Und das finde ich ist eine wunderschöne Art, auf dieser Welt zu sein. Also danke nochmal für den Begriff. Einladender Extremismus. Das möchte ich ab heute. Für den Naturschutz und für alles, was wir so tun auf dieser Welt.
An einem wunderschönen Lagerfeuer, wo jeder seine Meinung teilen kann, wir uns ausreden lassen und wieder gesund zuhören lernen.
Ja, herrlich.
Ahu.
Ahu.
Ja. Ich danke dir, Laura, wirklich ganz sehr für deine Zeit. Wir haben natürlich den zeitlichen Rahmen gesprengt und ich bin froh, wenn diese Folge jemand zu Ende hört und uns vielleicht auch Meinungen teilt, Fragen hinaussendet in diese Welt und ja, ihr das vielleicht auch einfach mal wertfrei wirken lasst. Und ja, Henry, danke für deine total coolen Wortneuschöpfungen heute wieder.
Ja, sehr gern.
Vielleicht wäre ja eine abschließende Frage, die Leute mal, wenn sie wollen, teilen können, beantworten können, worin denn ihr Feld des einladenden Extremismus ist? Was ist das, wofür sie brennen, was sie gerne mit Liebe in die Welt bringen wollen? Das würde ich richtig spannend finden.
Ja, teilt's gern. Vielleicht treffen wir uns nochmal in dieser Konstellation und teilen das dann wieder mit euch an unserem imaginären Lagerfeuer bei Witnessfunken.
Bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns wieder.
Und vor allem ganz wild und ungezähmt. Tschüss!
Ciao, ciao!
Ciao!